Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Tala und Tala, dem Podcast, wo Wirtschaft, Sinn und Ethik zusammenkommen. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der eine Host des Podcasts und mit mir ist wie immer hier mein Co-Host und der Gründer der Tala und Tala Konferenz, Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Hallo Tobias.
Auch diesmal hast du uns einen Gast eingeladen, Tobias. Um wen handelt es sich denn da?
Wir haben dabei die Dr. Anne Dunker vom Goldbeck. Sie hat einen interessanten Lebenslauf, war lange in der Türkei, ist dort aufgewachsen als Jugendliche und ist aber aus so einem, ich sag mal, politischen Stiftungskarriereweg zurück in die freie Wirtschaft gewechselt und gleichzeitig weiterhin auch bei Goldbeck, auch im Stiftungskuratorium.
Genau, und für alle, die Goldbeck nicht kennen, das ist ein wirklich riesiges Bauunternehmen. Also wir wohnen hier ziemlich weit weg von denen, die sitzen nämlich in Bielefeld, aber auch hier immer wieder Projekte, wo ich sehe, wird errichtet mit Goldbeck. Also wirklich eine wirklich ja riesige Firma, Zehntausende Angestellte, da geht ein bisschen was. Spannend fand ich damit, also sie hat ja gesagt, Unternehmen müssen politisch sein und wenn man so will, ist sie dafür auch ein bisschen zuständig dort, wie sie das beschreibt, ne? Und warum sie das sagt. Also politisch sein heißt eben nicht parteipolitisch Stellung zu beziehen, sondern was?
Ja, ich habe das so verstanden, dass wir das Unternehmen für die demokratischen Grundwerte einstehen müssen und sich auch als politische Stimme verstehen sollen. Ja. Gerade weil sie auch insbesondere große Familienunternehmen und ja, inhabergeführte Unternehmungen einfach auch sehr viel Vorbildcharakter haben und damit die Debatte mitprägen können.
Ja, und allein auch schon aus Eigeninteresse, ne? Also um gute Rahmenbedingungen auch fürs eigene Wirtschaften zu haben, ist es ja wichtig, dass wir hier in einem ja, offenen Umfeld leben, geht auch um sowas wie Fachkräftegewinnung, ne? Also, was machst du, wenn du Fachkräfte aus dem Ausland brauchst und die Stimmung gegenüber Zuwanderern ist zum Beispiel vergiftet, so, dann kannst du Arbeitsbedingungen anbieten, wie du willst, denn dann kommen die halt trotzdem nicht.
Ja, sind auf jeden Fall viele interessante Einblicke da, vor allen Dingen, weil sie alle Welten quasi kennt, auch von ihrem Berufsweg an. Von daher hört auf jeden Fall mal rein. Ich habe aber, bevor wir in die Folge steigen, noch zwei Ankündigungen ausnahmsweise mal. Die erste, Tobias, ja. Du hast es ja
du
schon gemacht. Du
hast einen neuen Co-Host, nein.
Nein, ja, genau. ja, wie soll ich machen? Also Wertschätzung beim Kündigen, oder?
Genau.
Ja, ich wollte, dass es alle direkt erfahren ist, ja. Weißt du, damit es nicht irgendwie damit nicht Gerüchte entstehen.
Ja, sehr
also,
gut.
Nein, das nicht. Aber wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns doch gern mal 5 Sterne. Wir brauchen ein paar Bewertungen, weil die sind im Vergleich zur Hörerzahl sehr gering.
Im Podcast-Player eurer Wahl.
Ja, genau. Am besten in allen, die ihr so habt. Das gern mal machen. Muss auch gern mit Kommentar oder ohne. Die zweite Ankündigung ist, wir haben ja nur noch wenige Tage November, wenn die Folge jetzt heute rausgeht. Und da gibt es nur noch den Early-Bird-Tarif für die Tickets für nächstes Jahr. Und da gibt es auch nicht mehr viele von. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr gerade geguckt, aber 4 oder 5. Okay. Also wer da noch zuschlagen will, macht das gerne. Danach wird es etwas teurer. Und generell haben wir ja nicht mehr viele Tickets. Ich glaube, so 20 Stück.
Und was man sagen kann, ist natürlich auch Early-Bird, das ist ja nicht Folklore und nicht hier Marketing-Sales-Trick, sondern es geht einfach darum, dass so eine Konferenz Kosten verursacht, die auch ja schon im Vorfeld entstehen und es ist natürlich gut ist, wenn möglichst viel dieser Ausgaben schon von Anfang an gedeckt werden können und deswegen gibt es ja auch diesen Rabatt, ne? Das ist sozusagen jeder, der sich committet und dabei hilft, dass man das irgendwie finanziell gut über die Bühne bringen kann, der wird belohnt mit einem Rabatt.
So sieht's aus und wir haben auch schon wirklich wieder coole Zusagen, sowohl von den Teilnehmenden als auch von den Speakern, also da kommen echt einige sehr schöne Impulse, denke ich.
Aber damit halten wir euch jetzt nicht auf. Das kann man auf der Seite auch immer aktuell nachlesen. Und ich würde sagen, viel Spaß bei der Episode mit Dr. Anne Dunker. Sehr interessant übrigens auch, muss man nochmal sagen, das wollte ich eben nochmal beifügen. Sie sind halt auch hart von politischer Regulierung betroffen, bewegen sich auch stark im politischen Raum. Wie man das macht, jetzt hört ihr es. Viel Spaß beim Zuhören.
Anne, herzlich willkommen im Thaler und Talar Podcast.
Vielen Dank, freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, wir sind in hochpolitischen Zeiten in Amerika, aber auch in Deutschland ist das Thema Politik und auch das Verhältnis von Politik, Wirtschaft, von Politik zu Unternehmen und andersrum in aller Munde und immer wieder präsent. Es gibt unterschiedliche Initiativen, die versuchen, mehr Austausch da stattfinden zu lassen. Es gibt irgendwie auch im Marketing viele Beispiele, wo sich Unternehmen versuchen zu engagieren. Wir haben das in Deutschland ja mit dem Thema irgendwie Rechtsradikalismus, wie kann man sich davon abgrenzen und so weiter und so fort. Und du bist eine Expertin in dem Bereich. Vielleicht kannst du uns einmal kurz so ein bisschen mit hineinnehmen, was so dein biografischer Lebenslauf ist, dass wir mit dir gut über so ein Thema sprechen können, weil du bist ja zwischen den Welten unterwegs, Politik, Stiftungen, Unternehmen und jetzt gerade auf Unternehmensseite. Nimm uns da doch mal kurz mit hinein in deine Biografie.
Ja, zwischen den Welten, das ist ein gutes Stichwort. Mich beschäftigt schon lange die Frage, wie ist das aus verschiedenen Sektoren auf die großen Herausforderungen zu schauen, die uns beschäftigen und idealerweise natürlich auch, wie können die verschiedenen Sektoren zusammenarbeiten. Also wenn wir auf die großen Krisen schauen, wie Klimakrise, Wirtschaftskrise, Konflikte und Krieg, dann sagen alle immer, da müssen wir an einem Strang ziehen. Und dann merkt man in der Realität, das ist ganz schön schwierig, denn wir sind ja meistens in unseren Blasen unterwegs. Das bedeutet, wir reden viel mit Leuten, die so ähnlich sind wie wir, die vielleicht ähnliche politische Ansichten haben, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und aus diesen Blasen herauszukommen, das ist gar nicht so einfach. Bei mir war das so, dass ich Politikwissenschaften studiert habe und in dem Thema promoviert habe und dann zum Auswärtigen Amt gegangen bin als erste Station in meiner Karriere und fand das wirklich toll, damals im Auswärtigen Amt unter anderem für die deutsch-türkische Zusammenarbeit zuständig zu sein. Und dann bin ich aber nach einiger Zeit vom Ministerium in den Stiftungssektor gewechselt und da habe ich das schon als total hilfreich erlebt, zu wissen, ein bisschen, wie tickt denn so ein Ministerium? Konnte ich gut in meine nächste Stelle mitnehmen. Und jetzt war ich lange, die letzten 12 Jahre im Stiftungsbereich tätig. Und da hat mich dann irgendwann so langsam die Frage umgetrieben, wie wäre das denn aus einem Unternehmen heraus, sich für gemeinnützige Ziele zu engagieren? Und das kann man natürlich am Ende des Tages schlecht irgendwie nur theoretisch ausprobieren. Und dann habe ich so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser gemacht und habe gesagt, okay, wenn ich das wissen will, dann muss ich da auch rein und habe mich dann entschlossen, zu einem Unternehmen zu wechseln und zwar zu Goldbeck. Und hier bin ich jetzt für Corporate Social Responsibility verantwortlich.
Und weißt du jetzt schon, was der Unterschied ist? Und falls ja, kannst du ihn uns sagen?
Naja, also es ist natürlich ein sehr grundsätzlicher Unterschied, auch wenn das trivial klingt, ob man Non-Profit oder For-Profit arbeitet. Ob es am Ende des Tages darum geht, Geld sinnvoll für gute Wirkung auszugeben oder ob es primär erstmal darum geht, Geld einzunehmen und Gewinn zu machen und dann zu schauen, wie kann man damit dann auch eine positive Rolle spielen. Das ist schon ein sehr grundsätzlicher Unterschied. Und meine Wahrnehmung ist, dass sich das dann auch in unterschiedlichen Sprachen zum Beispiel äußert. Ja, es wird ein bisschen anders gesprochen. Es geht um andere Themen. Vielleicht werden auch ein bisschen andere Leute angezogen von gewissen Branchen. Es gibt andere Gratifikationssysteme oder es gibt andere Anreize. Und ja, das merkt man natürlich.
Du hast eben gesagt, Deutsch-Türkei. Du hast zweite Heimat Istanbul, glaube ich mal, irgendwann geschrieben auf LinkedIn. Mhm. Was hat's damit auf sich?
Genau, ich sage immer, ich habe so zwei Seelen in meiner Brust, eine deutsche und eine türkische. Ich bin, als ich 13 Jahre alt war, nach Istanbul gezogen. Mein Vater hat damals dort gearbeitet. Wir sind mit der ganzen Familie von einem 2500 Seelendorf in Westfalen, was sehr beschaulich war und wo quasi jede meiner Schulfreundinnen einen Bauernhof hatte und wir den ganzen Tag draußen waren. So ist das zumindest in meiner Erinnerung. Und mein Vater war dort Dorfpfarrer und er hat sich dann zusammen mit meiner Mutter entschieden, dass sie eine Auslandspfarrstelle annehmen wollen. Und die führte uns dann nach Istanbul und das war natürlich schon ein sehr krasser Wechsel. Istanbul hat so geschätzte 17 Millionen Einwohner. Das ist immer ein bisschen umstritten, wie viel das genau sind.
Ungefähr so viele wie NRW.
Genau, also es ist ein riesen Eine riesige Stadt. Und ich erinnere mich, als wir damals dann ankamen, die Kirche, die deutsche Kirche ist in Beolu, für alle, die das kennen, ein mittlerweile ein bisschen hip gewordenes Viertel. Aber damals, kann ich verbriefen, war zumindest der Teil, wo wir waren, noch nicht hip. Und damals, als wir dann wirklich kamen vom Flughafen und dorthin fuhren, hielten wir in einer sehr dunklen, schäbigen Gasse. Es gab noch keine Straßenbeleuchtung. Und einer von uns Kindern fragte: Warum halten wir hier? Und die Antwort war: Weil wir jetzt hier wohnen. Das war schon erstmal auch eine Herausforderung. Aber wir haben alle Istanbul lieben gelernt, sind bis heute regelmäßig da, haben viele Beziehungen und Freundschaften. Und vielleicht liegt da auch so ein bisschen der Schlüssel meines Interesses in diesem von verschiedenen Seiten aus auf Dinge schauen. Weil da war ich natürlich, ne, Ausländerin, auch sozusagen offensichtlich phänotypisch mit blonden Haaren und blauen Augen irgendwie immer erkennbar. Wir haben in einem Viertel gewohnt, wo alle anderen natürlich Muslime waren. Wir waren ja immer so ein bisschen die anderen. Wir haben stets eine große Gastfreundschaft erlebt, aber vielleicht, ja, denke ich, hat mich dieses Anderssein und durch andere Brillen schauen und dann vielleicht auch eine andere Reflexion haben auf das Deutsche, typisch Deutsche, auf deutsche Kultur und so weiter auch geprägt.
Ja, ganz bestimmt. Also das hört man ja immer wieder, dass solche Erlebnisse dann auch etwas mit der Wahrnehmung, mit der Perspektive, mit der gesamten Biografie machen. Und das ist ja irgendwie auch der Reiz daran. Also auf jeden Fall wäre das bestimmt nochmal ein Thema für sich oder wo man jetzt sehr viel zu sprechen kann. Aber unser Thema in der aktuellen Situation hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, aber erklärt gut den Hintergrund oder auch die Idee, dass wir dich eingeladen haben in den Podcast. Deswegen sehr schön, dass du zugesagt hast. Aber die große Frage unseres Podcasts heute ist ja, wie politisch dürfen Unternehmen sein oder müssen sie auch sein in aktuellen Zeiten? Mhm. Was ist denn da so dein Erleben jetzt, wo du auf Unternehmensseite aktiv bist, mit deinen auch politischen Erfahrungen, die du gemacht hast? Wie politisch dürfen Unternehmen denn sein?
Ich würde ein anderes Verb benutzen. Ich würde sagen, Unternehmen müssen politisch sein. Es ist ja kaum noch möglich, gar nicht politisch zu sein. Es gibt den bekannten Spruch, alles ist politisch. Ich glaube aber in der Tat, dass Unternehmen und vielleicht Familienunternehmen noch mal ganz besonders eine politische Verantwortung haben und einen großen Hebel haben. Das geht Hand in Hand. Also warum eine Verantwortung? Wenn wir sagen, wir wollen unsere Demokratie schützen, und aus meiner Sicht geht es vor allem darum, es geht ja nicht darum, eine bestimmte parteipolitische Richtung einzunehmen, sondern es geht darum zu sagen, wir wollen die Basis schützen, auf der wir alle stehen, Demokratie, Freiheitsrechte, Grundrechte, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, und dazu müssen auch Unternehmen ihren Teil beitragen. Ich glaube, dass man das nicht quasi outsourcen kann an Politik alleine, sondern dass das eine sektorenübergreifende Aufgabe ist, diese demokratischen Grundwerte zu schützen. Das kann im Übrigen, das können natürlich Unternehmen nicht, auch nicht alleine leisten, aber sie tragen einen wichtigen Teil dazu bei. Ganz offensichtlich wird das, wenn man jetzt an ein Thema denkt wie Klimakrise, ja, da spielen Unternehmen eine extrem große Rolle in dem Versuch, diese Krise beherrschbar zu machen. Aber das gilt für andere Themen eben genauso. Wenn wir dann an die weiteren Sektoren denken, wir brauchen Wissenschaft, die uns die Fakten liefert, damit Politik auch die sachgerechten Entscheidungen treffen kann und die richtigen Rahmenbedingungen gibt für Wirtschaften, für gesellschaftliches Zusammenleben. Wir brauchen die Medien, die gut berichten, die faktengetreu berichten. Und wir brauchen eine aktive Zivilgesellschaft, die Entscheidungen auch mit vorbereitet, mit umsetzt, mit Themen einbringt. Und ich glaube, dass wir diese Zusammenarbeit der unterschiedlichen Sektoren dringend brauchen. Das ist das eine. Die Verantwortung entsteht aus den Grundwerten, aus den Unternehmensleitlinien, heißt das ja oft, ne, die Unternehmen haben, die wir auch haben. Sie entsteht, glaube ich, auch ganz pragmatisch dadurch, dass wir natürlich gewisse Rahmenbedingungen brauchen. Wir brauchen zum Beispiel ein Land, in das Menschen gerne kommen, weil wir zu wenig Fachkräfte haben. Beziehungsweise haben wir nicht nur zu wenig Fachkräfte, wir haben mittlerweile zu wenig Arbeitskräfte, egal von was für einem fachlichen Niveau. Ja, deswegen sind wir darauf angewiesen, dass Menschen gerne zu uns kommen. Wir sind auch darauf angewiesen, dass es stabile Förderrahmen gibt, zum Beispiel für klimagerechtes Bauen. Dass wir wissen, da ist eine Regierung, die plant im Voraus, die sieht den Klimawandel als ernsthafte Bedrohung an, die stellt sich darauf ein. Das wird schwierig, wenn wir zum Beispiel Parteien in einer Regierung haben, die den Klimawandel leugnen. Deswegen, glaube ich, ist da eine große Verantwortung. Und das Gute ist, da ist ja auch ein großer Hebel. Wir wissen aus Studien, zum Beispiel aus dem Edelmann Trust Barometer, dass Mitarbeitende ihrer Unternehmensführung, ihrem oder ihrer CEO ganz besonders vertrauen. Oft mehr Vertrauen als Politik, sogar mehr Vertrauen als Wissenschaft oder anderen Sektoren. Mein Unternehmer, meine Unternehmerin, Chefin, Chef, was die sagen, dem kann ich vertrauen. Und deswegen gibt es auch einen besonders großen Hebel, Leute mit an Bord zu kriegen.
Das heißt also, es ist so eine Art gesellschaftliche Aufgabe und Unternehmen, die nun mal Teil dieser Gesellschaft sind, müssen sich an der beteiligen, habe ich so rausgehört. Aber dann frage ich mich so ein bisschen, das hast du jetzt eben auch schon gesagt, als du von dem oder der CEO sprachst, was heißt denn eigentlich politisch sein? Also sein ist ja nun mal ein recht breites Verb. So. Also Ich würde das jetzt erstmal verbinden mit Mund aufmachen, sich positionieren, vielleicht als unterste Ebene, also zumindest nicht meinungslos sein und nicht nur zuschauen. Wie siehst du das?
Genau, das würde ich auch so sehen. Und das ist so einfach gesagt, aber das ist ja auch schon ganz schön viel. Es gibt ja auch viele Unternehmen oder Führungskräfte in Unternehmen, die sagen, Politik ist Privatsache. Ob jemand wählen geht, ob er nun die eine oder die andere Partei gut findet, ob er vielleicht nicht wählen geht, weil ihn ja das Ganze nicht so interessiert. Das ist Privatsache und da dürfen wir uns nicht einmischen. Und das ist ja auch ein Ansatz, den man irgendwie nachvollziehen kann. Vielleicht auch, dass Leute sagen, ich will keinen Ärger in meinem Unternehmen. Politik ist immer eine heikle Sache. Ich will mich da lieber raushalten. Ich glaube, dass das schon viel ist, sich mit breiter Brust auf Social Media zum Beispiel hinzustellen und zu sagen, geht wählen. Und das hat bei uns die Unternehmensleitung auch gemacht, dass die gesagt haben, geht wählen, wählt keine Populisten und die Europawahl war das damals. Die Europawahl ist wichtig, geht dahin und sie haben auch transportiert, natürlich dürfen Unternehmer politisch sein. Und das fand ich ein sehr wichtiges Statement. Ich glaube, das wird stark bei uns auch wahrgenommen. Bei uns arbeiten über 12.000 Mitarbeitende. Wenn die erreicht werden können, dann ist das einfach eine große Gruppe und da liegt ein großer Hebel. Das war das, was ich meinte, mit sowohl Verantwortung als auch vorhandener Hebel, eben mit einer großen Zahl an Leuten, die man ansprechen kann und einem großen Vertrauen, was häufig in dieser Beziehung existiert. Politisch zu sein bedeutet ja nicht parteipolitisch zu sein, um das nochmal zu sagen. Ich habe viele Gespräche zu diesem Thema auch bei uns mit Führungskräften geführt und auch die vielleicht bei der Frage nach politisch sein so ein bisschen gezuckt haben, haben dann gesagt, ach so, also wenn es erstmal darum geht zu sagen, wir stehen ein für Demokratie, wir stehen auch ein für Vielfalt, für Diskriminierungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit, dann sind wir dabei. Also ich glaube, die Differenzierung muss man immer machen. Es ist überhaupt nicht die Erwartung, dass man sagt, es geht um eine Partei und die wählen wir jetzt mal alle, sondern es geht darum, aufmerksam zu machen darauf, wie wichtig ist es, wählen zu gehen, wie wichtig ist auch sonst natürlich zivilgesellschaftliches Engagement, Zivilcourage und es geht vor allem eben um unsere demokratische Grundordnung und nicht um Parteipolitik.
Man könnte es fast auch Anstand nennen, ne? So, also es ist natürlich schon sehr moralisch aufgeladen, aber ein Stück weit könnte man auch sagen, so ja, denn wir machen halt das, was vernünftig ist, auch was das Beste ist für unser Land. Ne?
Ja, das steht fast so, würde ich sagen, in unseren Unternehmensleitlinien. Da sind die Grundwerte, die Unternehmenswerte, Menschlichkeit, Leistung und Verantwortung. Und wir haben gerade nochmal neue Werte hinzugenommen, Vertrauen und Pioniergeist. Und ich glaube, gerade dieses Menschlichkeit, das beschreibt ja im Grunde das, was du vielleicht mit Anstand meintest, ne? Das heißt, ordentlich miteinander umgehen, den Menschen respektieren, Menschen gleich behandeln. Und das ist dann natürlich auch Voraussetzung, dass man Walk the Talk macht und versucht natürlich das intern genauso umzusetzen, wie man das nach extern vielleicht einfordert.
Was glaubst du, sind so die Vorbehalte oder das, was man auch kritisch dazu sehen kann? Also zum Beispiel könnte man ja sagen, man findet es Lobbyarbeit oder man empfindet es problematisch, wenn Unternehmen irgendwie eine Parteispende durchführen. Das wäre ja gegen das, was du gerade gesagt hast, dass es euch eher um die Grundwerte und demokratische, freiheitliche Prinzipien geht. Das schränkt da manche Populisten aus, aber es hat doch eine Breite. Was erlebst du da so an Rückmeldungen, vielleicht auch intern oder generell in den Diskursen, in denen du unterwegs bist? Was kann man den Unternehmen vorhalten, vielleicht auch aus dem sozialen Sektor heraus? Und sagen kann, nee, das ist schon wieder was wir eigentlich nicht wollen. Das Kapital beeinflusst jetzt auch noch die Wahl und so weiter.
Also nach intern geschaut, könnte natürlich ein Gegenargument sein zu sagen, wir sind ein großes Unternehmen. In jedem Unternehmen findest du die Bandbreite der Bevölkerung. Und wenn du dich politisch auf eine Seite stellst, wird es auch immer Leute geben, denen das vielleicht gegen den Strich geht. Aber ich glaube, da würden wir hier intern schon sagen, na ja, wenn es jetzt jemandem gegen den Strich geht, dass sich jemand für Demokratie einsetzt, dann halten wir das aus. Ja. Die andere Frage ist schon schwieriger. Also zentral würde ich sagen, ist die Transparenz. Was Parteispenden zum Beispiel angeht, da gibt es ohnehin gesetzliche Regeln, ne, dass Spenden transparent gemacht werden. Es könnte natürlich aber auch immer sein, dass es einem Unternehmen vorgeworfen wird, etwas aus Marketinggründen primär zu machen. Das wäre natürlich schwierig, wenn man jetzt sagt, ah, man merkt, es gibt in Deutschland im Moment vielleicht doch eine Anti-AfD-Stimmung zum Beispiel und viele, die sagen, ach nee, jetzt müssen wir uns doch zusammenreißen und zusammenhalten und demokratisch sein. Dann könnte ein Unternehmen sich denken, ach prima, auf den Zug springen wir auf, wir machen jetzt mal eine Demokratiekampagne und verkaufen vielleicht mehr von unseren Klamotten. Das ist ein schmaler Grat. Ich würde sagen, dass ein Engagement von Corporate Political Responsibility, nennt man das ja in Anlehnung an Corporate Social Responsibility, dass so ein Engagement sich auch positiv wirtschaftlich auswirkt, darf kein Grund sein, das nicht zu machen, weil man Angst hat, dass einem Greenwashing vorgeworfen wird. Ja, da gibt es mittlerweile schon den Begriff Greenhushing, also dass man sein Engagement versteckt, um nicht potenziell den Vorwurf zu bekommen, man wollte da irgendwas waschen. Und das finde ich eine schlechte Entwicklung, ja. Also, dass man sagt, ein Engagement hat auch eine positive wirtschaftliche Einfluss, das muss in Ordnung sein. Und ehrlich gesagt, in Unternehmen hilft das natürlich Leuten wie mir, und ich tausche mich natürlich viel auch mit anderen CSR- oder ESG-Beauftragten aus. Natürlich sagen alle, intern hilft uns das zu sagen, das hat positive Nebeneffekte auf Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, Markenkern, Kundengewinnung. Das hilft uns intern auch, den Punkt zu machen, gerade jetzt in Zeiten der Wirtschaftskrise, warum man für Dinge Geld haben möchte, unternehmensintern.
Aber das gilt doch nur, wenn die Mitarbeiter damit auch konform gehen, oder? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der hat die ganze Zeit die Faust in der Tasche geballt und denkt sich weg mit dem System, dann habe ich auch schon eher eine Abstoßungskraft, oder?
Du meinst, dass man den verlieren könnte als Mitarbeiter?
Genau. Also ist dann vielleicht auch okay.
Genau. Genau, das war ein bisschen das, was ich meinte mit aushalten. Ja, wenn jetzt uns ein Mitarbeiter verlassen würde, weil er sagt, nee, also dieses ständige Gerede über wir respektieren einander und wir diskriminieren keine Leute, die eine andere Religion haben, oder wir stehen ein für Demokratie. Wenn der dann geht, ja, dann ist das so. Das würden wir, glaube ich, aushalten.
Wie stehst du zu dem Einwand, dass viele Unternehmen in sich selber gar nicht demokratisch aufgestellt sind? Also, dass man dort viel Hierarchie hat, wenig Wahlbeteiligung im klassischen Sinne, wenig direkte Demokratie, sondern schon in vielen, gerade auch Mittelstand, ja doch eine sehr heterogene Machtverteilung hat. Ist das was, wo man... Also ist das ein Punkt? Wird das aufgemacht, das Fass? Oder ist das jetzt von mir so ein an den Haaren herbeigezogen?
Ein kleiner Schussstopper.
Weil ich mir denke, aber man sagt halt, ne, wir stehen als Unternehmen für Demokratie und dann gibt es aber Organisationsprozesse, auch teilweise aus gutem Grund, die nicht so klassisch demokratisch, wie wir es jetzt vielleicht in der Bundesrepublik Deutschland haben. Siehst du da eine Spannung?
Also um dir entgegenzukommen, vielleicht eine ganz kleine, aber ich würde sagen, es liegt eben nicht in der Natur eines Unternehmens, basisdemokratisch geführt zu werden, vor allem nicht bei einer Unternehmensgröße, die wir haben. Das kann man vielleicht in einem kleinen Startup noch ein paar Jahre durchziehen. Aber das muss natürlich, es muss hier eine Organisationsstruktur geben, die auch klar macht, wo werden die Entscheidungen getroffen. Und das gilt sicher für viele Unternehmen. Ich glaube, was wichtig ist, und das erlebe ich in unserem Unternehmen sehr stark, dass es einen großen Freiheitsgrad des Einzelnen gibt. Vielleicht ist das auch ein bisschen so der besondere Spirit hier in einem Familienunternehmen. Da wird schon drauf gesetzt, und das zeigt sich ja auch in unseren Unternehmenswerten. Wir erwarten Leistung. Wir erwarten, dass jeder Mitarbeitende verantwortungsvoll handelt für seine Themen. Und dafür geben wir auch ein großes Vertrauen. Und das, finde ich, spürt man wirklich so den Satz, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, umgedreht. Ja, also Vertrauen ist besser. Und das habe ich von Anfang an hier erlebt. Ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei Goldbeck, habe am Anfang ganz viele Gespräche mit Führungskräften geführt zu diesen Fragen. Ne? Was ist unsere Haltung? Was sind unsere Werte? Und da sind die Unternehmenswerte so häufig vorgekommen, dass ich mich irgendwann gefragt habe, haben die irgendwie gebrieft und haben die gesagt, ah, da kommt jetzt diese neue Verantwortliche für CSR, hier sag mal die Unternehmenswerte immer. Aber ich glaube, dass das tatsächlich nicht so war, sondern dass das wirklich hier verinnerlicht ist und diese Kombination aus, wir erwarten viel, wir brauchen Leute, die gewillt sind, Verantwortung zu übernehmen, aber dann geben wir auch viel Vertrauen und viel Freiheit. Das ist das, was dann doch viele Prozesse in einer gewissen Weise demokratisch macht. Ich will das nicht überhöhen, aber da gibt es schon viele Runden, wo es dann nicht heißt, ah, wer ist jetzt hier in der Nahrungskette gerade höher und der darf die Ansage machen und der nicht, sondern wo die Leute ihre Expertisen zusammenschmeißen und gucken, wie kommen wir hier zum besten Ergebnis.
Und Tobias, ich würde sagen, ist halt ein anderes System, ne? Also wir reden über verschiedene Systeme. Also Unternehmen und Wirtschaft ist ein anderes System als Politik. Und deswegen muss man da, oder kann man denn nicht immer dann, glaube ich, die gleichen Maßstäbe ansetzen.
Eigentlich versuche ich auch nur Einwandbehandlung hier zu machen, beziehungsweise Einwände aufzuwerfen. Wir versuchen ja auch immer einen offenen Diskurs zu pflegen und zu überlegen. Ne? Wir sind ja irgendwie gemeinsam auf dem Weg, da schlauer zu werden in den Bereichen. Und ich denke, da muss man sich solche Fragen auch stellen und überlegen, okay, was bedeutet das dann? Ne? Hat das irgendwelche Dynamiken, die man berücksichtigen muss? Oder ist das vielleicht auch ein Impulsgeber? Und ich finde es ja sowieso generell spannend. Also die nehmen diesen politischen, wenn man jetzt sagt, politisch sein, du hast ja eben gesagt, man kann nicht politisch sein, und man kann auch, also politisch sein heißt, Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Das ist ja auch was du jetzt aus Unternehmensseite quasi nochmal ganz, ganz stark sogar machst in deiner aktuellen Rolle. Dass du wirklich sagst, okay, das Geld, was wir jetzt verdient haben, ein Teil davon investieren wir jetzt in gesellschaftsrelevante Themen. Vielleicht kannst du da uns nochmal so ein bisschen einmal kurz mit reinnehmen, wie da so deine Arbeit dann aussieht. Also entscheidest du dann, in welches oder zu welchem Projekt die Spenden fließen?
Vielleicht auch nochmal sagen, du bist Vorständin im Kuratorium oder Vorsitzende des Kuratoriums eurer Stiftung, nicht?
Also ich glaube, dass man da fast noch einen Schritt zurückgehen muss. Die Verantwortung beginnt natürlich im Kerngeschäft. Gerade für ein Bauunternehmen heißt das natürlich, wir müssen so bauen, dass wir Chancen haben auf eine lebenswerte Zukunft. Also, dass wir den Klimawandel ernst nehmen, dass wir schauen, wie gehen wir damit um, dass natürlich die Baubranche super viel CO2 emittiert, super viel Abfall produziert, Boden versiegelt und so weiter. Dass wir uns immer die Frage stellen, wie kann man das besser machen? Dass es Materialforschung gibt, die sagt, was sind die Zukunftsmaterialien? Wie können wir da Energie- und emissionsärmer produzieren? Wie können wir mehr im Bestand bauen? Wie kann man auch auf wichtige soziale Themen gehen, wie Bildungsgebäude bauen, Wohngebäude schneller, nachhaltig, sozialverträglich herstellen? Also da stecken schon ganz viele Themen im Kerngeschäft. Erstens. Zweitens geht es natürlich auch immer darum, wie behandelst du deine eigenen Mitarbeitenden? Lieferst du sichere Arbeitsplätze? Gehst du gut mit den Leuten um? Gehst du konsequent auch gegen Themen vor, die ja viel so die Baubranche auch prägen? Ja, also Schwarzarbeit und Schwarzgeld und solche Themen, die immer wieder vorkommen, wo wir super konsequent sind und sagen, wir müssen mit dazu beitragen, dass es eine saubere Branche ist, dass wir alle Standards und gesetzlichen Anforderungen einhalten und möglichst immer noch darüber hinaus gute Arbeitsplätze, gute Produkte abliefern.
Darf ich da kurz einhaken? Wäre das aus deiner Sicht auch etwas, wo Unternehmen politisch sein müssen, dass sie sagen, okay, wir müssen jetzt aktiv die Rahmenbedingungen für die Branche auch politisch mitgestalten und sagen, ey, da fällt uns was auf, hier funktioniert es noch nicht so richtig. Mhm. Das machen wir jetzt mal hier schön zur politischen Regel.
Das ist natürlich nicht so einfach, weil wir die politischen Regeln nicht machen, aber das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Und manchmal muss man sich da auch Mittler zwischen den Welten suchen. Wir sind zum Beispiel Mitgliedsunternehmen bei der Stiftung Klimawirtschaft. Das ist eine Stiftung, die branchenübergreifend und parteiübergreifend Scharnier sein will zwischen Politik und Unternehmen und immer wieder mit dafür sorgt, dass es Gespräche gibt, dass neue Regularien auf den Prüfstand kommen oder dass früh irgendwie Meinungsbildner zusammengebracht werden, um zu gucken, was brauchen denn Unternehmen, um gut wirtschaften zu können, um erfolgreich zu sein, aber eben auch um nachhaltig zu sein, um sozial verantwortungsvoll handeln zu können. Der zweite Teil der Frage, die übers Kerngeschäft hinausgeht, ne? Also was tun wir jetzt konkret, um auch politisch und sozial verantwortungsvoll zu sein? Du hast es angesprochen, es gibt die Goldbeck Stiftung. Die ist organisatorisch ganz klar getrennt vom Unternehmen, aber das sind natürlich auch die gleichen handelnden Personen. Also die Familie Goldbeck hat sich entschlossen, eine Stiftung zu gründen. Die Stiftung ist eine Förderstiftung. Sie unterstützt zum Beispiel Bildungsprojekte, Wissenschaftsprojekte, vergibt Stipendien, ist im Bereich Kunst und Kultur unterwegs. Und das ist ein Teil, mit dem die Familie versucht, ihre soziale Verantwortung wahrzunehmen. Es gibt aber natürlich auch Initiativen im Unternehmen und ja, das ist eigentlich genau so, wie du das gerade beschrieben hast. Also ich mit meinem Team überlege mir, welche Themen sind momentan besonders drängend. Das ist für mich immer die erste Frage. Woran sollten wir aus gesellschaftlicher Bedarfssicht arbeiten? Und dann gucken wir im zweiten Schritt, was können wir denn vielleicht besonders gut? Und was passt zu uns als Unternehmen? Was passt zu unseren Themen? Was passt zu unserer Art von Mitarbeitenden, die wir beschäftigen. Und da haben wir zum Beispiel ein Programm gestartet. Wir sind Mitglied geworden im Business Council for Democracy. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich eben für Demokratie einsetzen wollen. Und das beinhaltet, dass wir Mitarbeitende gesucht haben im Unternehmen, die für dieses Thema ansprechbar sind, die da an Bord sind und Lust hatten, sich dafür zu engagieren. Und dann haben wir mit denen 8-wöchige Schulungen gemacht. Das heißt, nicht wir haben die gemacht, sondern der Business Council. Und da haben wir viele Sachen gelernt. Wie geht man vor allem im Internet mit Hate Speech um? Wie erkennt man Fake News? Was kann man da machen? Wie kann man mit Verschwörungserzählungen umgehen? Wie kann man argumentieren? Und das war ein toller Input, ein tolles Aufschlauen, was wir dann den Mitarbeitenden anbieten konnten und wo wir natürlich auch hoffen, das hat positive Wirkung im Unternehmen, aber natürlich auch draußen beim Kaffeekränzchen mit Onkel Heinrich, der vielleicht irgendwelche kruden Thesen raushaut und mit dem man dann ein bisschen geschulter über manches reden kann.
Ja, das ist ganz cool, ne? Weil das ja am Ende auch wirklich so läuft, dass es die mühevolle Arbeit zu Fuß ist, dass man einzelne Leute berührt und mit denen spricht und schult. Denn am Ende und also lauter kleine Botschafter vielleicht auch in die Welt entsenden kann. Aber es ist natürlich ein sehr langer und mühevoller Weg. Aber was mir bei der Stiftung aufgefallen ist, ihr seid ja an sich auch total breit aufgestellt, oder? Also es ist ja, mir sind jetzt nicht mehr so viele Themen eingefallen, die man dann noch machen kann. Also Umweltschutz ist ja zum Beispiel auch dabei, ne? Mhm. Teilhabe, Gerechtigkeit, Politik. Ja, you name it.
Genau, das stimmt. Das ist natürlich oft in der Struktur von Stiftungen so angelegt, dass man sagt, es gibt erstmal relativ breite Stiftungszwecke, weil die sind sehr festgelegt. Das ist nicht einfach, einmal festgelegte Stiftungszwecke zu verändern. Das heißt, da steht man oft inhaltlich auf einer breiten Basis und dann kristallisieren sich aber doch bestimmte Themen auch raus. Also bei der Stiftung ist es so, dass das Thema Bildung eine besonders wichtige Rolle spielt. Und zwar zum einen Unterstützung für Kinder und Jugendliche, die von zu Hause aus, von ihrem sozialen Hintergrund her nicht so gefördert werden, wo man sagt, die brauchen nochmal den richtigen Push oder die Förderung, um ihren Bildungsweg oder den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Und andererseits aber auch besonders gute Schülerinnen und Schüler oder Studierende zu fördern. Dafür gibt es Stipendienprogramme zum Beispiel, die wir unterstützen, weil wir sagen, diese Leute braucht es eben auch. Und auch da kann es sein, dass einfach die Umfeldbedingungen, die sozialen Bedingungen so sind, dass jemand trotz eigentlich sehr guter kognitiver Kapazitäten gar nicht so richtig seine PS auf die Straße kriegt, weil er noch ein bisschen irgendwie Unterstützung braucht. Und das sehen wir, ist natürlich auch wichtig, ne? Die richtig guten Köpfe, die Engagierten, die guten Ideen, die unsere Gesellschaft auch nach vorne bringen.
Und auch die Firma nachher natürlich, ne? Ihr lebt ja auch davon, dass da irgendwie coole Arbeitskräfte unterwegs sind und Leute da sind, die ihr potenziell entdecken und entfalten.
Das stimmt, wobei da die Distanz dann zwischen die Goldbeck-Stiftung hat mal jemandem ein Stipendium gegeben und der wird dann gut und der arbeitet dann irgendwann mal bei Goldbeck,
das ist der nächste CEO.
Dem Unternehmen. Das ist dann schon irgendwie ein relativ langer Weg und so funktioniert natürlich auch keine philanthropische Förderung. Aber ich sag mal, das ist so dieser gesamte Kosmos, was ich auch hier im Unternehmen mit im Gespräch mit Führungskräften immer wieder erlebe, dass die sagen, ich liebe meine Arbeit, ich habe hier einen tollen Job, ich kann hier viel machen und ich erlebe das als erfüllend und ich möchte anderen jungen Menschen, denen das nicht so leicht fällt, weil sie auch vielleicht einen Fluchthintergrund haben, ne, weil sie andere Schwierigkeiten haben, denen möchte ich helfen. Und deswegen überlegen wir zum Beispiel jetzt gerade in diesem Feld ein Mentoring-Programm zu starten. Da sind wir gerade so am Eruieren, was passt da besonders gut zu uns, welche Partner gibt es da, um dieses Gefühl dann auch zu nutzen, dieses Gefühl, mir geht's gut, ich habe das positiv erlebt, ich möchte das weitergeben.
Und strukturelle Nachteile einfach ein bisschen ausgleichen, ne? Das ist ja irgendwie auch nur fair, also Level Playing Field schaffen und dann kann es losgehen.
Ja, und es sind ja einfach Ausgleichsströme, die da fließen, ne? Ich weiß gar nicht, also klar kann man das kritisch sehen, wenn das irgendwie so eine diffuse Macht dann irgendwie beinhaltet, aber grundsätzlich, dass sich Unternehmen für die Gesellschaft, in der sie ja auch nur agieren und unterwegs sein können, sich dafür einsetzen und irgendwie so ein Rückfluss stattfindet oder ein wechselseitiges Hin- und Herfließen, ist ja nicht verwerflich, sondern das ist ja irgendwie organisch das Leben, oder?
Mhm. Klar, ich würde das bejahen, aber das ist auch, da kommen wir wieder zu diesen Grenzen zwischen den Sektoren. Ich erlebe das schon manchmal, dass zum Beispiel Leute aus dem Non-Profit-Sektor sagen, ja, ein Unternehmen, die wollen ja nur Geld machen. Ja, da brauchen wir irgendwie mit so sozialen Engagement-Themen gar nicht ankommen. Und Leute im Unternehmen sagen vielleicht manchmal, ja, da in der Bürokratie, in den Ministerien, boah, mit den Leuten kannst du alle nichts anfangen, die sind alle verbeamtet, die haben irgendwie keinen Drive mehr. Da gibt es schon manchmal so ein bisschen vorurteilsbehaftete, würde ich sagen, Meinungen über andere Sektoren. Sagt sich auch irgendwie leicht, ja, ist manchmal einfacher zu sagen, ja, hier Wirtschaft, die wollen alle nur Geld. Da würde ich sagen, Geld verdienen ist erstmal nichts Schlechtes. Geld verdienen ist was total Notwendiges. Wenn wir unsere Produkte anschauen, Gebäude, also ich kann mir schwer eine Zukunft vorstellen, wo wir sagen, das mit den Gebäuden lassen wir jetzt mal, wir machen nur noch unter freiem Himmel. Das heißt, wir brauchen gute Gebäude. Und wenn Gebäude bauen und Klimaschützen Spannung erzeugt, da müssen wir gucken, was können wir da tun, dass wir möglichst eben gute Gebäude bauen, die möglichst wenig klimabelastend sind.
Ja, hast du vielleicht so zum, wenn wir jetzt so Richtung Schluss schauen, zumindest für unser Gespräch hier erstmal, hast du noch so einen Punkt oder irgendwas, wo du sagst, das ist hier rund um das Thema Unternehmen und Politik? Es geht jetzt nicht um Unternehmenspolitik, sondern die Verhältnisbestimmung. Ist da noch irgendwas für dich offen geblieben, wo du sagst, das ist dir noch wichtig oder das wünschst du dir für die Zukunft?
Ich würde vielleicht noch eine Geschichte erzählen, weil man sich ja fragen kann, wir haben jetzt diese Demokratieschulung gemacht. Wir haben die Leute da alle einzeln angerufen, gefragt, willst du das machen? Bist du bereit, 8 Wochen lang regelmäßig deine Zeit zu investieren? So, trotzdem hast du dann nachher eine Gruppe irgendwie von 25 Leuten zusammen in einem Unternehmen von 12.000. Da könnte man sich ja fragen, was hat das jetzt gebracht? Und ich habe erlebt, dass ich, als ich einen Kollegen angerufen habe, und natürlich haben wir uns auch ein bisschen angeschaut, haben die Multiplikationsfunktion im Unternehmen, na, was machen die, erreichen die andere? Und dann habe ich den gefragt, kannst du dir das vorstellen, da Zeit zu investieren und an einer Demokratieschulung teilzunehmen? Und dann hat der gesagt, aus vollstem Herzen, ich freue mich so, dass du mich mit diesem Thema anrufst, weil mir das schon so lange auf der Seele brennt. Und ich habe das bei uns im Team schon mal besprochen. Könnten wir uns dafür nicht irgendwie ein bisschen stärker engagieren? Und dann haben meine Kollegen gesagt, finden wir eigentlich auch gut, aber wir wissen gar nicht, ist das so unsere Aufgabe? Ne? Wieder diese klassische Frage, die ja auch nachvollziehbar ist, ist das jetzt unsere Aufgabe hier als Team im Unternehmen, uns mit Demokratie und hoher Politik zu beschäftigen? Und der hat gesagt, dass unser Unternehmen diesem Business Council beigetreten ist und dass wir sozusagen ganz offiziell uns mit diesem Thema beschäftigen, das bringt mir einen totalen Rückenwind, dass ich weiß, ich kann auch an anderen Stellen über Demokratie sprechen, ich kann das, was ich hier in der Schulung gelernt habe, weitergeben. Und das merken wir jetzt auch, dass die Schulungsinhalte dann in anderen Gruppen wieder auftauchen, bei unseren Trainees oder bei uns im Personalbereich, dass das weitergetragen wird. Und da liegt, glaube ich, der Schlüssel drin, natürlich weiter am Ball zu bleiben. Ja, da ist man nicht fertig, wenn man da einmal so eine Runde gedreht hat. Aber dass man merkt, man kann Leute dann dafür entweder neu gewinnen oder die, die das schon lange sozusagen im Herzen tragen, denen nochmal einen Schub geben. Das ist, glaube ich, schon eine wirklich wichtige Aufgabe von solchen Programmen.
Das weiß ja auch jedes Wirtschaftsstartup, dass es am Anfang immer schwierig ist. Also auch für so neue Konzepte, wenn es jetzt irgendwie 25 von 12.000, man hat ja auch längst nicht alle 12.000 erreicht vorher wahrscheinlich. Mhm. Also das Viele Startups wachsen ja auch klein und irgendwann gibt's dann so diesen berühmten Hockeystick. Also vielleicht ist das so mal ein Mutmacher zum Abschluss. Mhm. Genau. Und trotzdem, wir reden ja auch immer von Größe, 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 aber viele wichtige gesellschaftliche Scharniere sind doch kleiner, als man sich das vielleicht vorstellt, der gesellschaftliche Kit. Von daher ist doch cool, dass ihr da Menschen so erreichen könnt und die dann so ein Feedback geben. Ja, vielen Dank, Anne, für den kleinen Einblick in dein Denken und Handeln.
Und frohes Schaffen, ne? Also vor allem erfolgreiches Schaffen. Das ist ja eine sehr umfangreiche Aufgabe, aber ist eben halt auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Also und ist ja leider so, dass dieses früher mal Galeriethema mittlerweile wirklich eine echte und harte Relevanz entwickelt hat.
Ja, genau. Also es sind Mosaiksteine, aber ich würde eben sagen, keine Tropfen auf den heißen Stein, sondern Mosaiksteine, die unsere Zukunft bauen. Und da wollen wir am Ball bleiben. Da fängt man an kleinen Stellen an und ich hoffe, es geht immer weiter. Vielen Dank, dass ich hier ein bisschen davon erzählen durfte.
Danke.
Herzlichen Dank.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.